Kennzeichen echter Buße. Heute Morgen hat es schon Wolfgang Nestvogel angesprochen. Ich habe gesagt, der Herr lässt Raum zur Buße. Er lässt die Menschheit, er lässt sein Volk nicht ungewarnt ins Unglück laufen. Aber jetzt sehen wir hier die Kennzeichen echter Buße. Israel wird hier zur Umkehr gerufen. Und damit stehen wir bei einer wichtigen Sache. Und das ist die Verantwortung, in die Gott jeden Menschen gestellt hat. Jeder Mensch ist in Verantwortung gestellt. Also Israel wird zur Umkehr gerufen. Damit wird die Verantwortung des Menschen betont, der von diesem Ruf getroffen wird. Jetzt kommt aber das andere. Dieser Ruf zur Umkehr geht von Gott aus in unserem Text. Nicht Israel fragt aufgrund dessen, was Joel gesagt hat, wie sie umkehren können oder was für eine Möglichkeit es gibt, sondern der Herr sucht sein verlorenes Volk und er redet mit seinem verlorenen Volk. Und damit haben wir das Kennzeichen echter Buße in Vers 12. Kennzeichen echter Buße ist immer zu erkennen. Es ist zuerst der Herr selbst, der sich aufmacht und das Verlorene und Verirrte sucht. Nicht das Verlorene und Verirrte, das ruft und irgendwann kommt dann der Herr auf das Rufen hin, sondern es ist immer der Herr, der sich aufmacht und das Verlorene und das Verirrte sucht. Wir haben das schon zum ersten Mal in 1. Mose 3 nach dem Sündenfall. Nicht Adam oder Eva haben Gott gesucht. Im Gegenteil, sie haben sich versteckt. Sondern als der Herr abends in den Garten kam, hat er gerufen, Adam, wo bist du? Es war der Herr, der das Verlorene und Verirrte gesucht hat. Und wir sehen in unserem Textabschnitt, wie der Herr sich selbst immer wieder auf die Suche nach seinem abgefallenen Volk macht. Nachdem 586 vor Christus Jerusalem und der Tempel zerstört wird, die Einwohner Judas und Jerusalems nach Babel weggeführt waren in den drei Deportationen, da lesen wir in 2. Chronik 36, Vers 15 bis 16, und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boden, früh sich aufmachend und sendend, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung, aber sie verhöhnten die Boden Gottes und verachteten sein Wort, seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Also der Herr machte sich auf, sein Volk zu suchen. Aber sie haben das ausgeschlagen. Wir finden genau das gleiche Prinzip im Neuen Testament. Es ist der Hirte selbst, der sich auf die Suche nach dem verlorenen Schaf begibt, nicht umgekehrt. Es war der Vater, der den verlorenen Sohn erwartet hat, als der verlorene Sohn zurückgekommen ist. Und in Römer 5 lesen wir, dass Gott seinen Sohn zu unserer Rettung gab, als wir seine Feinde waren. Steht nicht da, als wir uns danach gesehnt hätten, oder als wir danach gefragt hätten, sondern als wir seine Feinde waren. Das wird jetzt ganz deutlich sehen, wir haben nicht ein Anrecht darauf, dass Gott so handeln müsste. Die Bibel spricht von Gnade, nicht von einem Anrecht. Sondern es ist immer die unverdiente Gnade, wie sie John Newton in seinem weltbekannten Lied Amazing Grace, die unverstehbare, wunderbare Gnade Gottes, gesungen hat auf dem Hintergrund seines eigenen Lebens. Die Gnade Gottes, die sich auf der Suche nach dem Verlorenen begibt und das Verlorene sucht und ruft. Wir haben im Gemeinschaftsliederbuch, das manche von Ihnen sicher kennen, ein wunderbares Lied, Ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte. Und da heißt es in der 4. Strophe, hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gangen. Drum suchst du mich und nahmst mich voll Erbarmen in deine Arme. Da wird genau dieses Wesen der Buße beschrieben. Und wenn wir die Bibel lesen, da sind wir Menschen so verfinstert, so verstockt, dass wir ohne das Wirken Gottes niemals wirklich nach ihm fragen könnten, geschweige denn von uns aus Buße tun können. Und auch wenn wir Gott suchen, geht es uns nicht um ihn, sondern um uns selbst. So ist der Mensch von Natur aus. Sondern die Initiative geht immer von Gott selbst aus, der das Versuch, der Verlorene suchen und retten möchte. Und das lesen wir auch in unserem Text. Das Gericht ist angesagt. Und jetzt ruft der Herr sein Volk und in Vers 13: Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn, groß an Gnade und lässt sich des Unheils gereuen. Das ist auch der Grund, warum das Gericht, ich habe es schon gesagt, noch nicht über die Völker losgebrochen ist, trotzdem Ausreifen der gräulichsten Sünden, die Gott ins Angesicht schlagen, das wir heute haben, mitten in unserer Gesellschaft. Und immer noch sucht er das Verirrte und das Verlorene. In Vers 13 haben wir jetzt ein weiteres Kennzeichen echter Buße. Also das erste Kennzeichen zu erkennen, es ist der Herr, der mich gesucht und gefunden hat, der sich über mich erbarmt hat. In Vers 13 ein weiteres Kennzeichen echter Buße. Echte Buße beginnt nicht mit dem Einhalten äußerer Ritualien. Fasten, Kleider zerreißen, Fasten hat Gott geboten. Aber trotzdem beginnt sie nicht mit dem Einhalten äußerer Rituale, Asche aufs Haupt streuen und so weiter, sondern echte Buße beginnt mit einem zerrissenen Herzen und mit der damit verbundenen Umkehr. Und echte Buße geht immer von innen nach außen und niemals umgekehrt. Äußere Dinge müssen noch lange keine echte Buße sein. Wir sehen das im Leben von David, den Mann nach dem Herzen Gottes, als ihm seine Sünde bewusst wurde, beziehungsweise als er überführt wurde von seiner Sünde durch Nathan, da wollte von ihm Gott keine Schlachtopfer und Brandopfer. Das lesen wir im Psalm 51. Könnte man jetzt denken, ja wie das? Der Herr hat doch selbst die Opfer geboten im Alten Testament, dass wir Opfer bringen sollen. Und jetzt sagt David, du möchtest keine Schlachtopfer und Brandopfer. Warum? Viel wichtiger war dem Herrn, dass David einen zerbrochenen Geist und ein zerschlagenes Herz über seine Sünden hatte. Und erst als das der Fall war, betet er am Ende von Psalm 51, dass Opfer Gott wohlgefällig sein werden. Das lesen wir im Psalm 51, Vers 18 bis 21. Einen zerschlagenen Geist, ein geängstigtes Herz wird der Herr nicht verlassen. Echte Buße von innen nach außen und niemals umgekehrt. Und wie viel Not ist damit verbunden, wenn wir diesen biblischen Grundsatz nicht beachten? Wenn das Schwergewicht auf äußere Rituale gelegt wird, auf eine äußere Veränderung des Menschen, ohne dass es zu einer inneren Veränderung gekommen ist, zu wahrer Buße. Ganz abgesehen davon, dass es in den Augen unseres Herrn etwas Abscheuliches ist, wenn Menschen zu Mitläufern oder Heuchlern erzogen werden. Dass es nur um äußere Dinge geht und man schaut gar nicht aufs Innere. Es geht immer ums Innere, von innen nach außen in der Bibel. Alle äußeren Dinge, die der Mensch tut, nützen nichts ohne eine erneuerte Gesinnung. Sie sind nutzlos. Kann jemand 100-mal vorgehen und sich bekehren, in Anführungszeichen, sich entscheiden bei Evangelisation. Ohne innere Veränderung ist das alles nutzlos. Eben, das wird auf die Dauer nicht halten und irgendwann wird das Ganze in sich zusammenbrechen, wenn es nicht zu einer inneren Veränderung kam, zu einem zerrissenen Herzen, wie Joel in unserem Text sagt. Wir finden das übrigens auch bei Römer, bei Paulus in Römer 12. Ganz interessant, einige Kapitel zuvor spricht er von dem Eifer Israels ohne richtige Erkenntnis, die eigene Gerechtigkeit noch suchen, ohne rechte Erkenntnis. Und dann kommt die große Alternative in Römer 12, ab Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erneuerung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Man kann übersetzen, euer wortgemäßen Gottesdienst. Vom Sinn her sogar sagen, euer christusgemäßer Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und jetzt kommt die Veränderung, wo sie beginnt. Sondern werdet verändert durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Die wahre Veränderung beginnt immer im Inneren. Und deshalb, Joel, zerreißt nicht Fasten und sonst und so weiter, kommt sich drauf an, sondern zerreißt eure Herzen. Das ist das, was der lebendige Gott möchte, eine Änderung der inneren Gesinnung. Und darauf müssen wir das ganze Schwergewicht auch in der heutigen Zeit legen, dass es zu einer inneren Veränderung kommt. Alles andere im Leben wird eine Folge davon sein, wenn der Mensch eine innere Veränderung hat. Aber wenn der Mensch nur äußerlich sich verändert, sich einem evangelikalen Lifestyle angleicht oder sonst, wie man das ausdrücken möchte in unseren Gemeinden, nutzlos, völlig nutzlos. Und die innere Veränderung ist immer das Werk Gottes und niemals unser Erfolg. Dass wir das ganz deutlich sehen. Nun ist bei Joel oft vom Weinen die Rede. In Vers 12 haben wir es gelesen, sie sollen weinen im Zusammenhang mit Buße. Kommt an verschiedenen Stellen, auch bei anderen Propheten. Da geht es um echte Trauer und Betroffenheit. Aber dadurch ist in der Kirchengeschichte eine falsche Lehre entstanden. Wenn ich es richtig weiß, geht sie auf Charles Finney zurück, der gesagt hat, das Kennzeichen echter Buße sind Tränen. Und wenn es keine Tränen gegeben hat, dann war die Buße nicht echt. Hat man daraus abgeleitet. Weil Joel ja ganz klar sagt, dass man weinen soll. Also wenn es keine Tränen der Reue gibt, dann ist die Buße nicht echt. Natürlich kann echte Buße mit Tränen verbunden sein. Aber wir müssen eines sehen, wir Menschen sind von unserem Herrn alle mit einer völlig unterschiedlichen emotionalen Konstitution ausgerüstet worden. Und es gibt Personen, die gleichen den Westschweizer Alpen, die sind innerlich total erschüttert und getroffen und haben ein zerrissenes Herz und man merkt äußerlich nichts, wie so ein 4000er. Und dann gibt es andere Personen, die wohnen in Ostfriesland gleich hinterm Deich. Die sind also sehr nahe ans Wasser gebaut. Und da braucht es noch lang keine innere Zerrissenheit und die Tränen laufen zuhauf. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, obwohl ich in der Schweiz wohne, gehöre ich diesbezüglich wahrscheinlich näher hinter den Deich in dem Zusammenhang. Aber Sie verstehen, was ich sagen möchte. Da müssen wir so aufpassen, sind wir genau wieder bei äußeren Ritualien, wenn wir das als Gradmesser machen, wie das Charles Finney gelehrt hat. Echte Buße muss Tränen zu folgen haben. Nein, es gibt Menschen, die sind zutiefst getroffen und vergießen keine Tränen. Einfach von der Konstitution. Ich habe das selber schon erlebt in der Seelsorge. Es gibt Menschen, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, die können Rotz und Wasser heulen. Aber nicht aus innerer Zerrissenheit heraus, aus Selbstmitleid oder weil man die Konsequenzen nicht tragen möchte, oder aus sonst irgendeinem anderen Grund, den man hat. Alles bleibt beim Alten. Und deshalb das schöne Lied, nicht meine Tränen je haben's gemacht, nur dein Erbarmen hat alles vollbracht. Da wird genau das zum Ausdruck gebracht. Ich liebe das Lied übrigens so sehr, weil es im Refrain heißt, nicht ich bin einer, der die Gnade fand, sondern da heißt es, ich bin einer, den die Gnade fand. Das ist genau das. Der Herr hat sich aufgemacht und das Verirrte und das Verlorene gesucht. Und es ist der Herr selbst, dem unsere Herzensgesinnung wichtiger ist, wie eine oberflächlich emotionale Ergriffenheit. Und deshalb zerreißt eure Herzen, was hier in diesem Text gesagt ist. Fünftens, Gottes Bußruf betrifft das ganze Volk. Nun soll wieder das Horn geblasen werden. Vers 1 war es ein Alarmsignal, die herannahende Invasion auf dem Berg. Jetzt soll es geblasen werden, um das Volk zu einer kollektiven Buße aufzurufen. Niemand ist davon ausgenommen. Der Bußruf, der gilt sowohl den Ältesten im Volk wie auch den Säuglingen. Er gilt dem Brautpaar, geht hin bis zu dem Priester am Altar. Niemand wird ausgenommen. Und besonders interessant ist hier die Erwähnung vom Brautpaar, frisch verheirateten Paar. Nach 5. Mose 24, Vers 5 haben wir die Anordnung Gottes, dass ein frisch verheirateter Ehemann ein Jahr lang nicht in den Kriegsdienst ziehen soll. Also ein Jahr lang vom Kriegsdienst befreit ist. Keinerlei Verpflichtung soll ihm aufgelegt werden, die das junge Eheglück beeinträchtigen könnte. Bei Joel wird jetzt selber das Brautpaar, wo der junge Ehemann unter einer Sonderregelung stand, sozusagen zur Buße um Umkehr aufgerufen. Nun, wir sind bei Joel im 9. Jahrhundert vor Christus. Gehen wir jetzt ins 8. Jahrhundert vor Christus, dann begegnen wir einige Zeit später dem Propheten Jona. Dieser störrische Prophet, der die größte Erweckung in der Bibel erlebte, ein ungehorsamer. Gehorsame Propheten haben gar nichts erlebt, wie der Jeremia. Aber im ungehorsamen Prophet hat Gott die größte Erweckung geschenkt, das ist seine Souveränität. Aber das möchte ich sagen. Er ging dahin, voller Widerstreben, hat das Gericht Gottes verkündigt. Und dann lesen wir in Jona 3, Vers 5, alle taten Buße, vom Größten bis zum Kleinsten. Da sehen wir, wie diese Buße einige Jahrzehnte später Israel total in den Schatten gestellt hat. Die Buße der Nationen. Sie hörten die Gerichtsbotschaft und sie taten Buße vom Größten bis zum Kleinsten. Und hier wird das Volk aufgerufen, ebenfalls vom Größten, vom Ältesten bis zum Säugling Buße zu tun. Die Nationen haben es getan. Israel gab es zwar auch Umkehren, aber es ging letztendlich doch dann dem Gericht Gottes entgegen. Ich möchte Ihnen noch etwas anfügen zum Buße tun. Ich habe von einem zerrissenen Herzen gesprochen, das dem Herrn das Wichtigste ist. Und es ist wichtig, dass wir heute als Bibeltreue klare Positionen haben, feste Überzeugungen haben in der Postmoderne, zu denen wir stehen. Aber es ist auch richtig, dass wir die richtige geistliche Haltung dabei haben. Ein gedemütigtes und zerrissenes Herz. Darauf ist immer eine Verheißung gegeben. Nicht wir da oben und die da unten. Wir, die alles wissen und die alles richtig machen und die alles können und die anderen da unten. Dass wir ganz klare Positionen haben, aber dass es aus der richtigen geistlichen Haltung kommt. In Jesaja 57, Vers 15, da steht ein wunderbares Wort. Da wird uns ein Gegensatz gezeigt, der größer eigentlich gar nicht sein könnte. Da heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, jetzt kommt die ganze Größe Gottes, die Majestät, der in Ewigkeit wohnt, dessen Namen der Heilige ist, der in der Höhe und im Heiligtum wohnt, ich, und jetzt kommt der Riesengegensatz, und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben den Geist der Zerschlagenen. Und das ist die richtige Haltung. Dass wir diese Haltung selbst vor dem Herrn haben, da müssen wir uns immer wieder prüfen. Sind wir die, die oben auf sind, die alles wissen, die selbstgerecht durch die Gegend spazieren? Oder sind wir die, die sich dessen bewusst sind, dass vor dem Herrn ein zerrissenes Herz gilt, die in gebeugter Haltung vor ihm stehen und denen es deshalb allein um seine Ehre und um seine Herrlichkeit geht? Und lesen Sie mal in der Bibel, das Schlimmste ist Hochmut. 1. Petrus 5, 5. Gott widersteht den Hochmütigen. Ob das geistliche Hochmut ist oder ein anderer. Ist ein prinzipielles Kennzeichen. Dass wir nicht nur jetzt lesen vom zerrissenen Herz, sondern durch die Frage, wo stehen wir? Mit was für einer Haltung leben wir, kämpfen wir den geistlichen Kampf, in den uns der Herr hineingestellt hat in der heutigen Zeit? Also alle vom Ältesten bis zum Säugling, sollen Buße tun. Wird uns hier gesagt, frisch verheirateten Priester, alle sind aufgerufen. Denken wir aber auch an unser Volk, wenn wir sehen, wie die Sünde wirklich ausreift und wir werden nicht gerichtsreif, wir sind gerichtsreif, wenn wir mit offenen Augen durch die Gesellschaft gehen, dann ist auch die Frage, in welche innere Haltung bringt es uns, Bruder Nestvogel hat es heute Morgen schon gesagt, in welche Haltung bringt uns das? Erheben wir uns oder beugen wir uns selbst drunter vor dem Herrn? Und ist deshalb vielleicht das Salz so kraftlos geworden in der Fäulnis der heutigen Zeit? Weil uns diese wahre Haltung, die der Herr von uns möchte, fehlt. weil wir uns zwar ab und zu empören, aber in Wirklichkeit haben wir uns doch abgefunden mit den Tausenden von Abtreibungen. Uns geht's doch gut. Und dann sind wir wieder dagegen das, was kommt, was eine Gräuelsünde ist. Und trotzdem finden wir uns wieder irgendwo damit ab, uns geht's doch gut. Oder bringt uns das wirklich in eine gebeugte Haltung, in eine betende Haltung vor dem Herrn, für unsere Gesellschaft, für unsere Obrigkeit, für alles, was damit zusammenhängt. Israel hörte diesen Bußruf Joels nicht auf die Länge gesehen, bis das Gericht Gottes damals über sie hereingebrochen ist. Und damit als Sechste die Verhöhnung durch die Nationen ab Vers 17. Durch das einsetzende Gericht Gottes wird Israel durch die Nationen verhöhnt. In der Schlachterübersetzung heißt es, gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis. Und damit fällt der Blick auf die Zeiten der Nationen, die 586 vor Christus zu laufen begannen mit der Zerstörung des Tempels und die damit verbundene Zerstreuung der Juden und Israels. Das lesen wir ja in Lukas 21, Vers 24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis. Wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Seither brannte der Spott und die Verachtung der Völker gegen Israel und damit gegen Gottes auserwähltes Volk. Und das geht bis heute. Ob das die Assyrer waren, ob das die Babylonier waren, ob das später die Kreuzritter waren, auch wenn sie im christlichen Namen gekommen sind, in Anführungszeichen, ob das die islamischen Eroberer waren. Wo ist ihr Gott? Wie es in Vers 17 heißt. Auch eine Form, in der man versucht, das Volk von seinem Gott zu trennen. Israel hat keine Verheißungen mehr. Wo ist ihr Gott? Der Spott, der brannte seither. Um die vorletzte Jahrhundertwende wurde die Entstehung eines Judenstaates zunächst zu einem machtpolitischen Spielball, welchen das damalige Palästina bildete, das ja viel größer war wie Israel. Da gehörte Jordanien dazu, Transjordanien und so weiter. Es wurde ein rein machtpolitischer Spielball. Gibt es einen Judenstaat oder keiner zwischen Frankreich, zwischen England, zwischen Deutschland und der Türkei, die das alles verhindert haben, dass es einen Judenstaat wieder gegeben hat. Dann kam der Holocaust, die Shoah, mit über 6 Millionen Juden, die hilflos, grausam in den Gaskammern umgebracht, dahin gemetzelt wurden. Wo ist ihr Gott? Heute sehen wir die zunehmende Macht und die Bedrohung des Islams einerseits, dem Israel scheinbar immer mehr ausgeliefert ist, die zeigen wollen die Überlegenheit Allahs über die Juden und ihren Glauben. Auf der anderen Seite sehen wir den dekadenten Westen, der immer mehr versucht, seine gottlosen und gottfeindlichen Vorstellungen dem Volk Israel aufzuzwingen. Wenn wir jetzt einmal in die Geschichte schauen, dann hat der Gott Israels über die letzten 2,5 Jahrtausende in unserer Welt scheinbar den Kürzeren gezogen. Wo ist ihr Gott, seit dieses Gericht gekommen ist? Und das kann der lebendige Gott tun. Ich habe gesagt, scheinbar den Kürzeren gezogen. Das kann der lebendige Gott tun. Psalm 78, Vers 60 bis 64. Da steht, er, der Herr, gab die Wohnung zu Silo auf, das Zelt, in dem er unter den Menschen wohnte. Und er, der Herr, ist gemeint, gab seine Kraft, die Bundeslade, in die Hand des Bedrängers. Er, der Herr, gab sein Volk dem Schwertpreis und gegen sein Erbe ergrimmte er. Seine jungen Männer fraß das Feuer und seine Jungfrauen wurden nicht besungen. Seine Priester fielen durch das Schwert und seine Witwen weinten nicht. Und schon im alten Bund war dieser Spott der Feinde immer wieder die Klage des treuen Restes in Israel. Der Spott, wo ist ihr Gott? Das lesen wir in den Psalmen, das lesen wir an anderen Stellen. Es gab immer den treuen Rest in Israel, in all dem Abfall. Und zwar für sie immer unerträglich schwer gewesen, dieser Spott. Wir finden diese Klage und damit das verbundene Flehen um Gottes Eingreifen beispielsweise im Psalm 79, Vers 10. Dort geht es um die Zertretung und Zerstreuung Israels unter den Nationen. Und diese Schmähungen der Nationen, sie sollen aber nicht nur den Propheten oder den Psalmisten bewegen, sie sind zugleich auch unser Schmerz heute. Einmal, wenn wir sehen, wie der lebendige Gott bei uns in den Dreck getreten wird, in der Gesellschaft. Wo ist ihr Gott? Ein Schmerz für uns. Auf der anderen Seite, weil wir aber wissen, dass der lebendige Gott der Gott Israels ist, wenn wir auch sehen, wie Israel immer mehr unter Druck kommt. Auch wenn die meisten Christus noch nicht erkannt haben. Und ich nicht sage, dass ein Jude ohne Christus gerettet ist. Eine ganz andere Frage. Ein Jude ohne Christus ist auch nicht gerettet. Aber sie sind Gottes auserwähltes Volk. Und Gott hat seine Ehre untrennbar mit seinem Volk verbunden. Wir kommen heute Abend noch darauf. Dieser Schmerz, wo ist ihr Gott? Es sollte auch unser Schmerz sein. Und mit diesem Spott in Vers 17, wo ist ihr Gott, wird zugleich die Wende in Joel 2 eingeleitet. Warum? Es geht mit dem Land und Volk um Gottes Ehre selbst. Wilfried Block hat einmal gesagt, Gott hat uns alles gegeben, wirklich das Liebste. Seinen eingeborenen Sohn, er hat uns nicht nur viel gegeben, sondern alles gegeben. Lesen wir in Römer 8, in ihm alles gegeben. Aber es gibt eine Sache, die teilt Gott mit niemand. Und das ist seine Ehre. Die teilt er mit keinem Menschen, wenn er noch so gesegnet war. Die teilt er mit keiner Gemeinde. Die teilt er mit keiner Missionsgesellschaft. Die teilt er auch nicht mit seinem Volk Israel. Es gibt seine Sache, die, eine Sache, die teilt er mit niemand. Und das ist seine Ehre. Er hat uns sonst alles gegeben. Aber weil es mit diesem Spott, wo ist ihr Gott, mit dem Land und Volk Israel, um die Ehre Gottes geht, lesen wir in Vers 18, wir kommen dann heute Abend darauf, und der Herr eifert für sein Land und er hat Mitleid mit seinem Volk. Nicht, weil sie sich so gut entwickelt hätten, nicht, weil alles so wunderbar wäre, sondern weil es um seine Ehre geht. Er eifert für sein Land und er hat Mitleid mit seinem Volk. Es geht um seinen Namen und um seine Ehren. Und mitten im Gericht über sein Volk, am kommenden Tag des Herrn, wird der lebendige Gott sich aufmachen und um seines Namens willen für sein Volk eifern. Das lesen wir auch bei Hesekiel, um seines Namens willen. Psalm 78, Vers 65 bis 66. Da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein Held, der nüchtern wird vom Wein. Und er schlug seine Bedränger zurück. Ewige Schande bereitete er ihnen. Da geht es auch im Zusammenhang mit dem Gericht über die Philister damals. Aber es zeichnen sich dahinter diese heilsgeschichtlichen Dimensionen ab, die wir bei den Propheten sehen. Deshalb leuchtet hinter diesem Abschnitt mit seiner ganzen Trostlosigkeit, mit der zunächst so bedrückenden Situation, dem Gericht über Gottes Volk, zugleich die Rettung des Überrestes Israels auf. Und damit haben wir in Vers 17 einen prophetischen Hinweis auf die damit verbundene zukünftige Umkehr und Buße Israels. Die Wende, die hier kommt. Nun, was heißt das für uns? Lasst uns davon lernen, dass es, ob das in unserem Leben ist, in unseren Gemeinden ist, niemals um uns geht, sondern um die Ehre Gottes. Dass wir wirklich das an erster Stelle setzen. Wir sagen schnell, uns geht es um die Ehre Gottes. Und wenn wir uns wirklich prüfen, um wen es geht, dann. Ich bin überzeugt, dass heute vieles anders aussehen würde. Und ich spreche jetzt von uns, den Bibeltreuen, nicht vom Evangelikalismus oder irgendwas. Wenn es uns wirklich einzig und allein um die Ehre des Herrn geht. Ob das in unseren Gemeinden ist, ob das in unserem persönlichen Leben ist, in unserer Nachfolge. Und wenn die Welt den ganzen Abfall sieht, in dem wir heute leben, auf der einen Seite innerhalb der Christenheit, die ganze Kraftlosigkeit, aber auch oft diese Zersplitterungen innerhalb der bibeltreuen Bewegung, so hat sie zu unserer Schande allen Grund zum Sagen, wo ist ihr Gott? So wie damals mit Israel. Und deshalb lasst uns nicht für irgendwelche Denominationen kämpfen, für Gruppierungen oder für uns selbst, sondern lasst es uns lernen, dass es wieder ganz neu allein um Christus und sein Wort geht. Und wir wollen ihn daran erinnern, dass er verheißen hat, seine Gemeinde bis ans Ende zu bauen, durch alle Abfallsentwicklungen hindurch, durch alle Angriffe. Ich werde meine Gemeinde bauen. Lasst uns ihn daran erinnern. Und dann lasst uns ihn daran erinnern, ihn anflehen und darum bitten, dass er auch in der heutigen Zeit um seines Namens willen und um seiner Ehre willen Menschen errettet, biblisch orientierte Gemeinden entstehen lässt. Wir haben niemanden etwas zu beweisen. So oft, dass man denkt, ja, dann müssen wir zeigen, wie biblischer Gemeindebau geht oder wie man es anders besser machen kann. Dann stimmen unsere Motive schon nicht mehr. Lasst uns einzig und allein um die Ehre unseres Herrn gehen und um seine Herrlichkeit. Und vielleicht bewegt dann der Herr zu seines Namens Ehre auch in unserer heutigen Zeit seinen Arm, auch wenn wir Entwicklungen nicht mehr aufhalten oder umdrehen können. Aber dass er sich doch verherrlicht und dass er darüber alle Ehre bekommt. Soweit